Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute zurück, heute am 21.12. auf den 4. Advent nach dem Spiel bei Borussia Dortmund. Am vergangenen Freitagabend hat Borussia Mönchengladbach mit einer Wahnsinnskulisse, ja, oder mit wahnsinnig vielen Gästefans, die mitgereist sind, rund 8000 Stück waren es, in Dortmund gespielt. Und ja, da möchten wir gleich mal drüber sprechen. Und auch dieses Mal bin ich wieder nicht allein. Ich freue mich, dass Holger wieder mit dabei ist. Viele Grüße nach Münster, Holger.
Ja, hallo, auch von mir. Schöne Grüße zu dir, Björn, und schöne Grüße nach draußen.
Ja, dann lass uns mal auf das Spiel blicken, Holger. Freitagabend war ich eigentlich tatsächlich relativ optimistisch, aus unterschiedlichen Gründen. Also es gibt ja viele Fakten, die gegen uns sprechen, gerade eben die letzten Spiele gegen Dortmund, vor allem in Dortmund. Da tun wir uns immer schwer. Allerdings wurde vorm Spiel relativ schnell klar, dass die Dortmunder in der Defensive ein bisschen improvisieren müssen, dass da die ein oder andere Personalie nochmal zurückkehren wird. Und da habe ich mir tatsächlich ein paar Chancen ausgemalt. Ich denke da allen voran an Niki Süle, der jetzt ja wochenlang, teilweise, ja, ich glaube sogar über einige Monate hinweg, da überhaupt keine Startelf-Einsätze hatte, der jetzt gegen Gladbach komplett durchgespielt hat. Und ja, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass uns das in die Karten spielt. Aber ja, da werden wir gleich nochmal im Detail drauf gucken. Ja, unterm Strich war ich dann tatsächlich relativ erschrocken, als es dann losging, weil mich der Start erstmal komplett an das vergangene Spiel beziehungsweise an das vorletzte Spiel erinnert hat. Ich habe da ganz viele Parallelen zum Spiel zu Hause gegen Wolfsburg gesehen. Wir sind ja gefühlt überhaupt nicht ins Spiel reingekommen. Und ja, von daher hatte ich da wirklich von Anfang an Sorge, dass es da früh klingeln könnte. Holger, wie hast du das Spiel gesehen? Und ja, wie ging es dir vielleicht gerade mit der Anfangsphase?
Leider war alles wie immer in Dortmund. Wenn man sich hinterher das Ergebnis anschaut, ja, du hast Süle angesprochen. In der Tat denkt man immer, ja, wenn Süle spielt, dann wird es wackelig. Aber er war ja dann leider der Matchwinner, muss man. Ne? Also wenn man sich das ganze Spiel mal anschaut und Vorlagen und wie er gerettet hat, war er nicht der Unsicherheitsfaktor, von dem man vielleicht ausgegangen ist. Und daher eher das Gegenteil. Ich dachte am Anfang auch, sie sind geschwächt, was die Aufstellung angeht. Als ich die Aufstellung dann gesehen habe, muss man ja schon sagen, das ist eine 1A-Aufstellung gewesen. Also auch wenn die Verletzte haben wie Anton und andere, wenn man sich dann trotzdem diese Aufstellung anschaut, da ist ja wirklich keiner, kein, ich nenne es jetzt mal B-Profi, jetzt reingerutscht, sondern das war eine 1A-Aufstellung. Und du hast recht, die Anfangsphase war wieder sehr schwierig für uns, leider. Irgendwie kommen wir nicht so gut rein, weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht auch dann die Kulisse, ne? Also es ist natürlich auch schon eine ganz schöne Wucht, dieses Stadion an sich. Also was jetzt die Fans angeht, fand ich es jetzt nicht so begeisternd, sage ich mal, was ich jetzt so gehört hatte im Fernsehen. Ich habe eigentlich immer nur die Gladbach-Fans gehört. War es nicht so der Fall, aber du hast recht, wir sind schwer reingekommen.
Ja, wir haben uns wahnsinnig schwer getan. Von der Aufstellung hast du natürlich absolut recht. Also wenn du da das Personal auf dem Platz gesehen hast, auf Seiten der Dortmunder, ja, da war schon sehr viel Qualität auf dem Platz. Und da merkst du dann auch einfach nochmal, dass solche Mannschaften einzelne Ausfälle ganz anders kompensieren können. Also wenn ich jetzt mal auf unsere Mannschaft aktuell gucke, da kannst du natürlich gar nicht lange drüber diskutieren, dass die Ausfälle, die wir haben, gerade in der Offensive, einfach nicht kompensiert werden können. Wenn da ein Hacki nicht da ist, wenn da Tim Kleindienst nicht da ist, dann merkst du das natürlich direkt. Franck Honorat, der sowohl mit seinen Steckpässen, die er jetzt in dieser Saison schon das ein oder andere Mal gespielt hat, oder seinen Flanken, wirklich ja unberechenbar ist, was er auf der rechten Seite macht. Und ja, ich will da unseren Offensivkräften, die dann jetzt gespielt haben, gar nicht zu nahe treten, aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass uns einfach ganz viel Kreativität auf dem Platz fehlt und vor allem auch die offensive Durchschlagskraft einfach nicht auf den Platz kommt. Und ja,
und die Dortmunder bringen dann Bayer, Maximilian Bayer und Marcel Sabitzer bringen die rein als Einwechselspieler, das muss man ja vorstellen. Also die bringen mal zwei Nationalspieler mal eben rein hinterher. ab der 60. und 70. Minute, ne, also das ist schon ein krasser Kader. Also deswegen, wenn die nicht unter die ersten vier kommen, dann machen sie einiges falsch.
Ja, definitiv, da hast du absolut recht. Und ja, dann lass uns vielleicht mal nochmal auf den Platz zurückkehren, beziehungsweise in das Spielgeschehen nochmal reingucken. Ja, wir haben es gesagt, wir sind ganz schwer reingekommen. Und ich sagte eben, ich habe da einige Parallelen zum Spiel gegen Wolfsburg nochmal gesehen. Und ja, ich glaube, die größte Parallele ist, dass du dann sagst, dann kriegst du quasi gefühlt mit dem ersten richtigen Abschluss direkt nochmal das Gegentor und rennst dann hinterher. Und gerade in Dortmund finde ich, ja, sollte das halt nicht passieren, ne? Also auswärts ist es immer ärgerlich, wenn du 1-0 hinten liegst, das Spiel anpassen musst, der Gegner sich anders verhalten kann und du dann erstmal hinterherrennen musst. Und wie gesagt, das gerade in dieser Situation, wo du dir offensiv sowieso so schwer tust, das war dann tatsächlich so der erste Dämpfer. Und da kamen ein paar Fragezeichen bei mir auf, wo ich mir dachte, Mensch, wie willst du da nochmal ins Spiel reinkommen? Ich meine, klar, ein frühes Gegentor, du hast ja immer noch mal genug Zeit, um irgendwas zu verändern. Polanski hat das in den letzten Wochen und Monaten ja auch immer wieder gezeigt, dass er sich eigentlich relativ gut auf Spielsituationen dann einstellen kann und der Mannschaft auch was mitgeben kann. Aber ja, da war ich tatsächlich im ersten Moment so ein bisschen erschlagen von diesem 1-0. Wie ging es dir denn damit?
Genauso wie es dir gegangen ist. Ich finde, wir stehen immer sehr tief auch. Und das ist ja auch das Konzept, dem Gegner den Ball zu überlassen und da Nadelstiche zu setzen. Nur das, wie gegen Wolfsburg, auch in Dortmund, hat man dann das Gefühl, also dann kommt man gar nicht mehr raus und lässt sich wirklich so erdrücken vom Gegner. Und irgendwie war es dann ja auch mit dem Tor in der 10. Minute. War das so die Konsequenz aus diesem Spiel? Natürlich kannst du das auch schwierig in Dortmund dominieren gegen Dortmund. Das kann ich auch nachvollziehen, auch diese Mannschaft nicht. Und da kommt es immer so ein bisschen auf die Balance auch an. Das haben wir aber trotzdem, finde ich, in anderen Spielen besser gemacht. Also die letzten beiden Spiele gefallen mir da nicht. Und ich glaube, dass Polanski das eigentlich auch nicht so will. Also, dass man den Gegnern den Ball überlässt und sie spielen lässt, das ist okay. Aber so sehr immer hinten reingedrückt zu werden, schwierig. Na, also vor allem, weil wir im Moment halt, wie du gerade gesagt hast, wir haben leider auch nicht die Spieler, die dann so in die Tiefe gehen können, wie man es dann benötigt, um Nadelstiche zu setzen. Das ist dann eher ein Hack, das ist dann Honorar in Verbindung mit Tabakovic hat das super geklappt. Das ist dann weniger Neuhaus und weniger ein Reyna. Also gerade Neuhaus, der muss ja das Spiel vor sich haben. Er lässt sich ja immer eher zurückfallen und spielt dann die Pässe. Er ist ja keiner, der auch selber mal dann in die Lücke reinstößt. Und das bringt uns im Moment oder bringt uns arge Probleme. Und deswegen war so ein bisschen die Konsequenz auch das Tor für Dortmund nach 10 Minuten, leider.
Ja, da hast du recht. Vielleicht noch ein Wort zu Flo Neuhaus, also zum Personal. Flo Neuhaus ist ja wieder in die Startelf zurückgekehrt, hat das, fand ich, auch alles in allem sehr, sehr ordentlich gemacht, hatte auch den ein oder anderen Zweikampf, den er ein bisschen härter geführt hat. Das ist was mir an Flo Neuhaus sehr gut gefällt, muss ich sagen. Das fehlt uns nämlich so ein bisschen, diese Nicklichkeit auf dem Platz. Und ja, ich fand eben, dafür, dass er jetzt wieder zurückgekehrt ist, hat er das sehr, sehr ordentlich gemacht und das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Wenn wir gerade beim Personal sind, Nico Elvedi hat sein 300. Bundesligaspiel für unsere Borussia gemacht, also reiht sich da ein,
Glückwunsch.
genau, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, reiht sich da ein in eine Riege von Spielern, wo du mit der Zunge schnalzen könntest, wenn du die Namen nochmal hörst. Und ja, ist ein absolut verdienter Spieler bei Borussia. Der kam ja, glaube ich, mit 17 oder was zu uns und hat dann auch schon unterschiedliche Positionen begleitet. Unter Lucien Favre seinerzeit hatte der angefangen als Rechtsverteidiger. Da kann ich mich noch relativ gut dran erinnern. Das hat mir nämlich überhaupt nicht gefallen. Aber ja, junger Profi, hat sich wahnsinnig gesteigert und ja, macht seine Sache alles in allem auch ganz gut, obwohl man bei ihm natürlich, und da haben wir in der letzten Episode auch drüber gesprochen, auch immer wieder sagen muss, dass der eigentlich so der, ja, das perfekte Sinnbild oder Abbild der Borussia in der aktuellen Zeit ist, weil Nico Elvedi in Topform, der ja ist einfach unfassbar stark und der kann aber auch genauso gut die Woche drauf ein grottenschlechtes Spiel haben. Also, das ist, ich weiß nicht, bei Nico Elvedi finde ich, ist es die letzten 2, 3 Jahre sehr schwer, den irgendwie zu greifen oder auch zu verstehen, weil der eben diese ganz, ganz krassen Schwankungen drin hat. Aber jetzt wollen wir hier nicht zu negativ werden. Wie gesagt, absolut verdienter Spieler. 300 Bundesligaspiele für Borussia und da kann man einfach nur gratulieren und natürlich auch stolz drauf sein.
Ja, und wenn er diese Formschwankungen nicht drin hätte, wäre er auch kein Spieler mehr von Borussia Mönchengladbach. Dann wäre
Ja,
er schon lange bei einem Verein
das
in
stimmt.
England oder sonst wo, weil er ist Nationalspieler, also er ist auf dem Radar. Und er ist Mr. Zuverlässig, 2 Drittel der Saison und hat aber leider dann immer wieder kleine Aussetzer drin. Nichtsdestotrotz, super, dass er so lange bei uns ist. Ein sehr sympathischer Spieler. Und ja, alles Gute und auf die nächsten, weiß ich nicht, 300 wahrscheinlich nicht, aber auf die nächsten vielen Spiele für uns.
Genau, sagen wir mal auf die nächsten 100. Ne? Das kriegt er
Ja,
ja
genau.
vielleicht noch hin. Er hat ja noch ein bisschen was in seiner Karriere vor sich.
Ja, es werden 3 Saisons auf jeden Fall nochmal, ne? Ja,
Genau,
wer weiß.
gucken wir mal. Naja, ja, dann genau, lass uns nochmal zum Spiel zurückkehren. Und ja, jetzt haben wir eben relativ viel schon besprochen, dass es dann eben dieses frühe 1:0 gab. Und an der Stelle gibt es leider nochmal ein anderes Thema, wo wir drüber sprechen müssen. Denn wir müssen auch an diesem Spieltag wieder über den VAR sprechen. Wir haben auch an diesem Spieltag wieder etliche Szenen gesehen, die wir nicht verstehen können, die wir nicht greifen können, wie sowas passieren kann. Und das Highlight, war tatsächlich dann eben das 1:0, weil wir da eben, nach 10 Minuten schon in Rückstand geraten und ein irreguläres Tor fällt. Also ich glaube, so ehrlich muss man sein, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Was ist passiert? Der Ball wurde in die Mitte geschlagen und Guirassy und Philipp Sander waren in einem Zweikampf. Da wurde geklammert, da wurde gerangelt von beiden, das muss man fairerweise sagen. Am Ende des Zweikampfs wird Philipp Sander dann aber von Guirassy nach rechts unten auf den Boden gerissen. Guirassy, der stehen bleibt, Sander, der dann auf den Boden fällt und der Ball dadurch dann auf die linke Angriffsseite von Dortmund kommt, also auf unsere Rechtsverteidigerposition. Dort steht dann Julian Brandt, der abschließen kann. Und in der Zuordnung wäre genau dort Philipp Sander gewesen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass wir über ein potenzielles Foul im Zentrum sprechen, sondern wir reden über ein Foul an der Personalie, die in genau diesem Zweikampf, der dann nicht geführt werden konnte, eben fehlt. Und ja. Wie hast du das gesehen, Holger? Was ist deine Meinung zu dieser Situation und dieser Bewertung vom Schiedsrichter?
Ich habe zuerst das Foul nicht gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir haben so ein bisschen diskutiert, warum fällt dieses Tor so leicht? War der eine, der sagte mal, darfst du eigentlich nicht so flanken lassen? Und ich habe eher so gesagt, da stimmt ja irgendwie die Positionierung oder die Zuordnung nicht. Warum ist der denn da so frei? Der darf doch da niemals so frei sein. So. Und hinterher mit der Zeitlupe wurde das ja klar aufgelöst, warum der so frei ist, ne? Weil einfach Sander es nicht mehr geschafft hat, den Bereich abzudecken und er natürlich dann auch frei zum Schuss kommt. Und das ist natürlich ein ganz klares Foul, ein ganz klares Stürmerfoul und das muss abgepfiffen werden. Fertig, Punkt.
Ja, sehe ich genauso. Ich finde es aber erschreckend, dass der VAR sich da nicht meldet. Und da kommt jetzt quasi die Kirsche auf der VAR-Sahne, könnte man nochmal sagen, weil so wie Sky das dann erklärt hat, ich weiß nicht, hast du bei Sky oder bei Sat.1 geguckt?
Wir haben bei Sky geguckt, wir haben ein bisschen hin und her geschaltet, ehrlicher. Ich glaube, wir haben angefangen mit Sat.1 und hinterher haben wir bei Sky weitergeguckt.
Okay, weil bei Sky wurde das relativ schnell und auch relativ provokant. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass da die Kommentatoren so aktiv drüber sprechen. Dann eben gesagt, Mensch, diese Szene, die ist quasi nur mit einem Sky-Bildmaterial zu sehen. Das ist Bildmaterial, das so im Kölner Keller nicht vorliegt. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir nur, das kann nicht wahr sein. Also wenn das stimmt, dass es Bildmaterial gibt, das dem Kölner Keller zur Nutzung des VARs nicht vorliegt, dann musst du eigentlich dieses komplette System hinterfragen, weil wie kann das denn sein, dass irgendwelche Bilder, die im Fernsehen zu sehen sind, also die du und ich als Zuschauer oder als meinetwegen als Abonnent von Sky in dem Fall sehen und bewerten können und die DFL dieses Bildmaterial nicht zur Verfügung hat?
Ja, und vor allem haben die ja bei diesen Einzelspielen, also sprich freitags und samstags 18:30 Uhr, so habe ich irgendwo mal gelesen, viel mehr Kameras im Einsatz. Also die Produktion ist wesentlich aufwendiger als jetzt 15:30 Uhr, ne, in der Konferenz. Und du hast recht, das ist ja total absurd, ne, wenn diese Kameraperspektive nicht zur Verfügung steht. Aber ne, man kann es ja, wenn man darauf achtet, und dafür sind die ja da, kann man das auch aus der Totalen erkennen, dass da irgendwas ist. Und dann
Absolut.
kannst du dir mit Sicherheit, irgendeine Kamera wird das doch eingefangen haben. Kann mir ja
Ja,
keiner erzählen. Die haben da 24 Kameras oder so im Einsatz.
du brauchst ja eigentlich nur eine Vogelperspektive, weil da siehst du den Zweikampf, du siehst, was da passiert, wie geklammert wird und wie der Klapperer, also Philipp Sander, zu Boden geht und dass der dann eben auch eben in der Zuteilung da hinten fehlt. Ich meine, der versucht ja dann irgendwie nochmal dahin zu kommen, ist ja dann zumindest auch nochmal in der Nähe in dem Moment, wo Brandt abschließt, aber kommt halt eben nicht in den Zweikampf, kann ihn da nicht dran hindern. Und ich glaube, die Szene wurde vom VAR geprüft. Also so habe ich es nach dem Spiel in der
Aha, okay.
Aufarbeitung nochmal
Dennoch schlimmer.
mitbekommen. Genau. Die haben aber falsches Bildmaterial gesichtet. Also es gibt eine Kamera hinterm Tor und mit dieser Kamera wurde diese Szene bewertet. Und was passiert mit einer Kamera hinterm Tor? Na, da stehen Spieler davor. Und genau in dem Fall stand halt eben Mo Nicolas als Torhüter vor diesem Zweikampf. Und
Das ist
dann
doch
war diese
absurd.
Szene nicht zu bewerten. Und ich finde, wie gesagt, das ist ein absolutes Unding, dass du sagst, du hast diese spielentscheidende Situation. Ich meine, mit dem Wissen, das wir heute haben, wie das Spiel sich entwickelt, wie das Spiel ausgeht, dann ist ein 1:0 in Dortmund, das nicht zählen darf, mit spielentscheidend, weil das Spiel endet nachher 2:0. Da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Und vor allem hat Gladbach dann ja nach 25, 30 Minuten auch richtig aktiv am Spiel dran teilgenommen. Und dann entwickelt sich ein Spiel ganz anders und du hast ganz andere Möglichkeiten. Ich will damit nicht sagen, dass wenn das 1:0 nicht gegeben wird, wir da irgendwie als Sieger vom Platz gehen. Die Dynamik ist unvorhersehbar, die sich dann da nochmal entwickelt. Aber Fakt ist einfach, dass dieser VAR, so wie er jetzt in Dortmund wieder genutzt wurde, einfach nicht tragbar ist. Und da sind wir langsam an einem Punkt, wo wir auch über die Historie sprechen müssen, gerade in diesem Spiel. Dortmund gegen Gladbach und der VAR. Da gab es nämlich allein in der jüngeren Vergangenheit mehrere strittige Entscheidungen, die alle zu unserem Ungunsten getroffen werden. Auch da könntest du jetzt theoretisch wieder ein Fass aufmachen. Ich rede über das Handspiel von Guirassy letzte Saison in Gladbach, wo der auf der Torlinie steht und es dann, ne, wo diese Szene weggepfiffen wird, wo du sagst, ey, was ist da los? Ich rede von dem vermeintlichen Unfall,
Unfall.
als Rami
Ja.
Benzebaini, Joe Skelly war es, glaube ich, im Dortmunder 16er voll auf den Latschen drauf tritt. Der Ball war nicht da. Also,
Ja, so hat der
ja,
Spieler das ja damals erklärt, ne?
genau, aber er hätte ja keine Chance gehabt, an den Ball zu kommen. Ja, gut, aber faul ist faul, ne? Also.
Ja, und überleg dir mal, der Spieler verletzt sich bei so einer Aktion, weil er den auf den Schlappen tritt und hat dann irgendwie einen Fußbruch oder so. Dann
Genau.
ist das kein Foul. Also, das
Nee,
war ja auch
das.
hanebüchend.
Genau, also bei aller Liebe, es gibt da etliche Situationen und Szenen, die einem da direkt wieder in den Kopf schießen. Eigentlich ist man froh, wenn man gar nicht mehr daran denken muss, weil man sich einfach nur ärgert und weil man es einfach nicht verstehen kann. Und es nimmt offensichtlich einfach kein Ende. Dieses Thema mit dem VAR, ich weiß nicht. Also, die tun sich damit keinen Gefallen. Die Kritik wird immer größer. Jetzt mal unabhängig von Dortmund, es gibt immer wieder Entscheidungen, die entweder nicht getroffen werden, weil es nicht überprüft wird, oder Entscheidungen wie bei dem Spiel gegen Red Bull, wo du sagst, da gibt es eine halbautomatische Abseitslinie, wo du dann über den VAR ein Tor zurücknimmst, wo du sagst, ja, ich als Zuschauer sehe aber kein Abseits. Ihr legt mir da Bildmaterial hin, wo ich keine Abseitsstellung sehe. Also das ist einfach so, wie gesagt, nicht tragbar. Da muss unbedingt was passieren. Und gefühlt ist Gladbach da irgendwie immer mittendrin.
Ja, ich finde es schwierig, dass man immer in so eine Rolle reingedrängt wird, des Meckerers und des Opfers. Das finde ich ganz schrecklich, ne? Also sich jede Woche müssen wir darüber reden und man beschwert sich und alleine diese Rolle, die ist schwer anzunehmen. Wenn man es positiv sieht, kann man ja sagen, der hat ja gestern oder nee, am Freitag wirklich komplett ohne VAR gepfiffen. Also das muss man ja sagen, das ist ja eigentlich das Positive, weil er hat ja, kommen wir gleich auch noch zu anderen Szenen, ne? Also er hat ja überhaupt gar nicht den VAR eingebunden. Also das ist Positive. Nur das Problem ist halt diese Ungerechtigkeit anderen Spielen halt, ne? Oder
Ja.
vorherigen Spielen gegenüber und anderen Szenen gegenüber. Das ist halt das Ätzende, ne? Wenn die halt immer einigermaßen gleich pfeifen würden, die Szenen und der man ausgesetzt ist. Das ist halt das Schlimme.
Ja, definitiv. Also, und da erinnert man sich dann nochmal an die gute alte Zeit zurück, als es den VAR eben nicht gab. Ne, wenn du dann sagst, ja gut, dann hast du einen Schiedsrichter, der entscheidet vielleicht eher härter oder der ist vielleicht ein bisschen lockerer, der lässt mehr Szenen auf dem Platz durchgehen, dann könnte ich ja vielleicht sogar damit leben. Also, natürlich würde es mich ärgern, wenn du dieses 1 zu 0 schluckst und der Schiedsrichter das Foul nicht sieht. Wenn er es aber nicht sieht, weil das in dem Moment einfach entweder nicht wahrnimmt oder anders bewertet, dann ist es eine Tatsachenentscheidung und dann ist es so. Und dann wüsstest du, okay, dann hatte ich jetzt halt eben mal Pech, aber es ist halt nun mal so. Du hast aber nicht diese Wolke VAR, wo du sagst, ja gut, aber in genau dem gleichen, in genau der gleichen Situation, in einem anderen Spiel, ne, meinetwegen, ohne dass da jetzt so eine Szene war, aber meinetwegen dann eben gestern Abend Leipzig gegen Leverkusen. Da würde das auf einmal überprüft werden und das Tor würde nicht zählen. Und dann hast du diese Willkür da drin. Ne? Und hättest du den VAR nicht, wäre es, wie gesagt, eine Tatsachenentscheidung. Wir würden uns trotzdem ärgern. Du kämst aber sehr viel besser damit zurecht. Und so wie der VAR sich jetzt entwickelt, das ist ja auch eben ein trauriger Teil dieser Geschichte. Den VAR, den gibt es jetzt nicht erst seit ein, zwei Jahren, sondern der hat schon eine relativ lange Historie mittlerweile. Und diese Entwicklung, die stagniert gefühlt, ne, da musst du einfach sagen, da sehne ich mich fast danach, dass der VAR wieder verschwindet und du sagst, alles ist wieder, wie es früher ist. Und dann ist es zumindest mal für dich als Fan einfacher, mit Situationen umzugehen. Und da rede ich jetzt erstmal nur aus der Sicht des Fans, der von zu Hause guckt, der diese Szenen dann ja auch nochmal sehr viel besser bewerten kann, als der Fan, der da im Stadion sitzt oder in der Kurve steht und sowieso überhaupt gar nicht weiß, Mensch, wenn jetzt ein Tor fällt, kann ich mich da freuen oder kann ich mich da nicht freuen.
Ja,
Ja.
absolut.
Naja, genau. An der Stelle, jetzt haben wir sehr viel über den VAR gesprochen, beziehungsweise über die VAR-Bewertung zum 1 zu 0 gesprochen. Möchten wir euch eine Sprachnachricht einmal an dieser Stelle einblenden? Die kam von der lieben Simone aus dem Siegerland und hat diese Situation natürlich auch bewertet.
Ja, hallo ihr Lieben, hier ist die Simone. Ich möchte mich kurz äußern zu dem ersten Tor von Dortmund gestern. Ich finde es absolut eine bodenlose Frechheit, dass das nicht gesehen wird, angeblich nicht gesehen wird. So eine Strafraumszene, dieses ganz klare Foul, ja, angeblich mit Sky-Perspektive nur, ist doch Blödsinn. Die Kameras sind auch da im Strafraum vorhanden. Auch beim DFB und im Kölner Keller. Ja. Und da wird nicht eingeschritten. Bei uns werden Millimeter-Sachen abgepfiffen und ein ganz klares Foul interessiert dann plötzlich keinen. Vor dem zweiten Tor wird dann vom Süle dem Gegner ins Gesicht gegriffen. Interessiert auch keinen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich bin es einfach leid. Ansonsten, ja, haben wir uns wie immer schwer getan dort. Ja, die Personalsituation ist natürlich auch nicht die beste. Aber ich finde, nach der 30. Minute haben wir es gut gemacht. Und ja, wenn es 0-0 steht, sieht die Situation vielleicht anders aus.
Ja, vielen, vielen Dank, Simone. Also ich denke, das wird sich da mit der Meinung von allen Gladbachern decken, was Simone da auch nochmal sagte. Das ist wirklich einfach nicht zu greifen, was da los ist. Wir haben das eben aufgearbeitet, mit diesem Bildmaterial, das angeblich nicht zur Verfügung steht. Das ist eine absolute Farce. Und da kann man einfach nur hoffen, ja, dass der VAR da eben nochmal überdacht wird, beziehungsweise dass es optimiert wird. Denn dass dann wirklich wie in diesem Fall angeblich irgendwelche TV-Bilder nicht zur Verfügung stehen, um Situationen bewerten zu können, das kann und will ich einfach nicht akzeptieren. Aber jetzt ist es ja nicht nur, ja, die Entscheidung des VARs zu dem 1 zu 0, die uns da vielleicht auf die Palme bringt, Holger. Es gab ja dann noch ganz viele andere Situationen im Spiel, wo einfach falsche Entscheidungen getroffen wurden. Also ich denke da allen voran an das Thema Eckbälle. Ich weiß nicht, ob dir das so aktiv aufgefallen ist. Ich habe das Spiel mit Marc nochmal zusammen geguckt und verfolgt. Und da waren ganz viele Situationen, gerade bei Eckbällen bei, wo du sagst, der Ball fliegt in eine Richtung, wo er nicht von einem Gladbacher hingetreten werden kann. Und der Assistent, der dann irgendwie 10 Meter nebendran steht, der sieht das nicht.
Ja.
Das ist für mich auch nicht zu verstehen, ne, wo du sagst, Mensch, wenn der noch eine klare Sicht da drauf hat, eine Flugkurve von dem Ball eindeutig verändert wird, wo kommen wir denn da hin? Also, das wird ja immer merkwürdiger, könnte man fast sagen, wie da Spielsituationen bewertet werden. Ich meine, ja, jetzt hat das gar nichts mit dem VR zu tun. Ist ja vielleicht auch gut, ne? Weniger VR ist dann vielleicht doch mehr. Aber so ganz einfache Entscheidungen auf dem Platz, die müssen doch dann zumindest mal richtig bewertet werden. Und das passt dann irgendwie auch nochmal in so einen gebrauchten Spieltag oder in so ein gebrauchtes Spiel, dass du dann sagst, das kommt dann irgendwie nochmal on top. Es kommt nochmal mehr obendrauf, wo du als Fan sagst, das kann doch alles nicht wahr sein. Und ja, du hast es eben angesprochen. Der Schiedsrichter hat dann das Spiel quasi ohne VAR durchgezogen. Es gab dann zu einem späteren Zeitpunkt eine Elfmetersituation. Das war dann schon in der zweiten Halbzeit für Borussia Dortmund. Was ist passiert? Es wurde ein langer Ball nach vorne gespielt und Nico Elvedi und Maxi Bayer waren es, glaube ich, waren in einem Laufduell, in einem Zweikampf, wo dann der Dortmunder vor dem Gladbacher ist, im 16er wohlgemerkt, und ja, dann ein Kontakt vorliegt. Was ist passiert? Im Live-Bild hatte ich das Gefühl, oh Mensch, jetzt gibt es einen klaren Elfmeter, weil ein Kontakt da ist und meiner Meinung nach Maxi Bayer eben noch vor Nico Elvedi stand. Und dort gab es dann eben eine Wiederholung und man hat gesehen, ja, das war auch genauso der Fall. Es gab auch einen Kontakt. Es gab allerdings kein klares Foulspiel, sondern es gab ein gezogenes Foulspiel quasi oder eine gezogene Situation von Maxi Bayer, der sein linkes Bein ganz aktiv rausstellt und Nico Elvedi quasi gar nichts anderes übrig bleibt, als in diesem Laufduell das Bein zu treffen. Wie hast du diese Situation wahrgenommen, Holger?
Ich habe direkt gedacht, das wird jetzt ein Elfer geben und ich bin da nicht so ganz bei dir. Also ich finde schon, dass er ihn da getroffen hat, egal was Bayer draus macht. Und wenn wir da einen Elfer gekriegt hätten, wäre das schon in Ordnung gewesen, muss ich sagen. Aber da der Schiri generell keinen guten Tag hatte und ja auf den VAR sich nicht verlassen hat in diesem Spiel, hatten wir da natürlich dann in der Szene Glück. Ja. Du hast die Ecken angesprochen. Ich finde auch, man müsste eigentlich auch nochmal über Adeyemi sprechen, wie der sich auf dem Platz aufgeführt
Ja.
hat. Also, dass der keine Gelbe gesehen hat, ist auch ein Witz. Und wenn der eigene Heimtrainer den schon vom Platz nimmt, weil er das Gefühl hat, dass der überdreht und dass da noch irgendwas passiert, dann ist das auch schon mal eine Aussage. Und da hätte der Schiri auch eingreifen müssen. Also er hätte der mindestens einmal mal eine Gelbe geben müssen. Ich finde, dass das schon ein Elfmeter war, den hätte man geben können. Ja, ne, also. Die Schiri-Leistung war nicht wirklich gut an dem Tag.
Nee, Schiri-Leistung war nicht gut. Vielleicht nochmal, um auf die Elfer-Szene zu kommen. Also ich finde, das ist eine gute Situation, wo man auch einfach mal akzeptieren kann und auch akzeptieren muss, dass jeder eine andere Meinung hat. Also ich finde, das ist ein Kann-Elfmeter. Du kannst den tatsächlich geben, weil der Kontakt eben vorliegt. Den kann man nicht wegdiskutieren. Ich finde aber, dass Bayer tatsächlich nur eins will und das ist den Elfer zu ziehen, weil du siehst, wie er das Bein rausstellt und Elvedi ihn dann halt eben an dem Bein natürlich auch trifft. Aber ja, in dem Sinne kann man dann sagen, da hatten wir dann tatsächlich Glück, dass es den Elfmeter nicht gab. Und ja, zu Karim Adeyemi will ich eigentlich gar nicht viel an Worten verlieren. Ich habe da eine eigene Meinung zu dem Typen. Und ja, ich glaube, damit habe ich schon genug gesagt. Ich fand es dann gut, dass er ausgewechselt wurde, weil dann musstest du ihn nicht mehr sehen. Es gab dann noch einmal das Abschiedsbild, als er sich in die Kabine verdrücken wollte und Kehl den dann doch noch mal freundlich darauf hingewiesen hat, dass er sich mal auf die Bank setzen soll. Und ja, wie gesagt, an der Stelle soll es das gewesen sein zu Karim Adeyemi. Und ja, dann kommen wir vielleicht nochmal zum Spiel zurück, zum Spielgeschehen zurück. Ja, nach dieser Situation, als es dann den Elfer nicht gab, hast du dann einfach gemerkt, Mensch, ne, eben durch die fehlende Offensivwucht bei uns, fehlt ja irgendwie der Glaube, dass du da nochmal was mitnehmen kannst. Fehlt ja irgendwie die Vorstellung, dass da nochmal großartig was passieren kann. Das hatte dann auch Eugen Polanski gemerkt, der dann gewechselt hat. Und zwar hat er dann Ranos gewechselt, eingewechselt für Gio Reyna. Und das wiederum hat mich sehr verwundert. Also mich hat das extrem gewundert, dass Ranos der erste Wechsel war, der getätigt wurde. Das kannten wir ja auch aus der letzten Woche schon. Da wurde Ranos ja auch schon relativ früh eingewechselt. Und auch da weiß ich wieder nicht so unbedingt, wie ich damit umgehen soll. Holger, ist das ein Wechsel mangels Alternativen oder Bringt der Ranus vielleicht doch sehr viel mehr mit, als wir Fans, die dann ein bisschen weiter weg sind, dem irgendwie eingestehen können?
Also grundsätzlich ist es natürlich wieder so ein kleiner Tiefschlag für Kevin Stöger, der eigentlich die Wechseloption 1 sein sollte, aufgrund seines, ja, wie soll ich sagen, aus seiner Erfahrung, die er eigentlich mitbringt, oder vielleicht auch ein Shuto Machino. Aber er hat Ranos gebracht. Weiß ich nicht, ob das so positionsgetreu eher war, was er sich da gedacht hatte. Schwierig. Er hat ja hinterher dann noch Stöger gebracht und Moya und Maschino und so, aber du hast natürlich recht, die Bank war jetzt auch wieder sehr dünn besetzt. Also schwierig da dann auch nochmal einen neuen Impuls zu setzen mit den Spielern, die wir da gerade haben. Ja, also ich tippe mal, er hat es gemacht, weil er taktisch sich dabei was überlegt hatte.
Ja, glaube ich auch fast. Also im ersten Moment war ich sehr verwundert, weil ich wirklich dachte, gerade in so einem Spiel brauchst du vielleicht eben jemanden mit sehr viel Erfahrung. Also ich gucke da nochmal in Richtung Kevin Stöger. Aber auch diese Personalie können wir nachher, glaube ich, nochmal ein bisschen aufarbeiten, ein bisschen diskutieren. Ja, und du hast es gerade angesprochen. In der 80. Minute gab es dann eben den Dreierwechsel: Stöger für Neuhaus, Moya für Engelhardt und Maschino für Sander. Und ja, was uns dann, glaube ich, allen direkt in Erinnerung blieb, war der Auftritt von Moya. Der wurde eingewechselt, ging raus auf die linke Seite und hatte quasi mit seiner ersten Ballaktion direkt die dickste Chance für Borussia Mönchengladbach, ne? Mit einem ordentlichen Schuss aufs Tor. Kobel kriegte da die Arme nochmal hoch und konnte über die Latte das Ganze eskalieren oder deeskalieren aus Dortmunder Sicht. Und ja, das hat aber direkt sehr viel Freude gemacht. Also vor allem ist dann durch diese eine Aktion auch doch wieder so ein bisschen der Funke Hoffnung entstanden, wo ich mir dachte, Mensch, jetzt steht hier nur 1 zu 0, vielleicht machen wir ja doch noch irgendwie eine Hütte und nehmen hier einen Punkt mit.
Ja, der hätte direkt, das hätte direkt eine legendäre Aktion werden können von Moya, wenn er den reingemacht hätte nach seiner Einwechslung. Ist aber leider nicht. Ich finde, wir hatten immer so eine, wie soll ich sagen, also so eine Scheinoffensive oder so eine scheinoffensive Leistung. Man hatte immer so das Gefühl, die sind eigentlich ganz gut im Spiel, aber dann im letzten Drittel ist relativ wenig passiert. Und da muss man ja schon auch sagen, also die Dortmunder hatten schon auch echt gute Chancen. Ne? Der beste Mann bei Gladbach war Nikolas. Und das heißt ja dann schon immer, dass der Gegner richtig gute Chancen hatte. Und sie hätten auch das 2-0 vorher machen müssen schon, ne? Wo, wer war es, Bayer alleine aufs Tor zuläuft.
Ja.
Das war auch eine hundertprozentige, die vereitelt worden ist und noch andere Chancen. Also ja, es war kein schlechter Auftritt von uns, aber es fehlt halt. Es fehlt das gewisse Etwas. Und uns fehlt irgendwie so ein bisschen Esprit im letzten Drittel, um dem Gegner wirklich weh zu tun. Und das haben wir auch gegen Dortmund leider nicht auf den Platz gebracht.
Ja, aber das steht und fällt, glaube ich, halt wirklich mit dem Personal auf dem Platz, ne? Also wenn ich jetzt mal gucke, gegen Köln war es ja auch ein sehr, sehr defensiv geführtes Spiel von uns, wo du dann aber gerade über Franck Honorat entscheidende Situationen durch schnelles Umschaltspiel, durch 1-zu-1-Situationen herbeiführen konntest. Und da merkst du einfach, dass halt der ein oder andere Schlüsselspieler gerade in der Offensive fehlt, ne? Und wir haben sie eben aufgezählt, Honorat, Hacking und Tim Kleindienst natürlich. Das wären alles gesetzte Spieler, die da vorne drin stehen würden. Und die würden dir sehr viele Möglichkeiten noch mehr eröffnen, dass du genau solche Räume oder solche Spielsituationen anders gestalten kannst. Weil gefühlt war es ja auch so, dass du sehr häufig im Zentrum den Ball hattest und dann aber nicht wusstest, wo soll ich hin mit dem Ball? Also, wen soll ich anspielen? Wen kann ich schicken? Und ja, da fehlt es einfach ein bisschen an Qualität. So ehrlich muss man sein.
Ja, und uns fehlte in dem Spiel auch Castrop, der
Ja.
dann ja nochmal krank war. Das ist ja auch ein Mentalitätsspieler, der gerade gegen Dortmund, glaube ich, hätte positiv auffallen können. Und er ist auch ein Spieler, der vielleicht auch mal aus 20 Metern draufhält. Das vermissen wir ja auch schon lange, ne? Dass wir kaum Aktionen mal haben, ne, aus 20 Metern mal draufzuhalten, mal eine Bude zu machen, Weitschüsse, das fehlt uns ja komplett. Also wir müssen ja den Ball quasi immer ins Tor tragen oder von der Seite im Kopfball, ne? Aber dass wir da auch mal irgendwie mal so ein Tor machen und mal so ein dreckiger Fernschuss, der reingeht, der vielleicht auch abgeprallt ist. Das haben wir ja auch nicht. Und gerade in so einem Spiel wäre sowas wichtig, wo du so eine kompakte Abwehr hast von Dortmund, ne? Und leider auch in Süle, der herausragend, ne, das wegverteidigt hat. Ne?
Das stimmt, ja. Ja, du kannst halt nur Tore schießen, wenn du auch den Abschluss suchst. Das ist ganz klar. Wenn du nicht schießt, dann kannst du nichts erzwingen. Wir haben es ja jetzt letzte Woche gegen Wolfsburg gesehen. Also das war natürlich kein guter Abschluss, aber Tabakovic, der da den Innenverteidiger ja quasi dazu gezwungen hat, einzugreifen, ein Eigentor erzielt oder nochmal eine Woche zuvor in Mainz, wo Tabakovic den Da Costa anköpft. Das sind Situationen, da suchst du aber immerhin den Torabschluss und den musst du suchen. Und gerade in einem Spiel, wo du eben wenig Torabschlüsse hast, musst du dann auch einfach mal aus der zweiten Reihe den Torabschluss suchen. Eigentlich sollten die alle schießen können, sie trauen sich aber gefühlt nicht. Und da gucke ich dann auch wieder in Richtung Kevin Stöger, der ja eigentlich einen ganz, ganz feinen Fuß hat, der eigentlich prädestiniert für sowas wäre. Aber bevor wir jetzt gleich über Kevin Stöger sprechen, würden wir an dieser Stelle nochmal eine Sprachnachricht von der Simone einmal einblenden, weil die auch gerade über die Personalien Nico Elvedi, den wir eben schon angesprochen haben, und Rael Moya nochmal ein paar Worte verlieren möchte. Bitteschön.
Und zum Schluss möchte ich gerne noch was Positives loswerden. Nico Elvedi hat sein 300. Spiel für Borussia gemacht. Und das geht irgendwie gefühlt unter. Aber er spielt eine richtig starke Saison, meiner Meinung nach. Und danke, Nico. Moya, an dem werden wir noch richtig viel Freude haben, denke ich. Der ist gerade am Anfang und 16 Jahre alt. Also wieder ein Fohlen für die Borussia, was wirklich uns weiterhelfen wird. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, guten Übergang ins neue Jahr, habt eine schöne Zeit, eine gute Winterpause. Wir hören uns nächstes Jahr. Liebe Grüße.
Ja, vielen Dank, Simone. Also auch sie gratuliert Nico Elvedi zum 300. Einsatz. Und ja, wie wir das sagten, ne, Moya, der hat da wirklich so den Funken Hoffnung nochmal aufkeimen lassen. Ich glaube, der hat noch eine große Zukunft vor sich, wenn der denn ja, verletzungsfrei bleibt. Das bleibt dem Jungen auf jeden Fall zu wünschen. Und dann gucken wir einfach mal, wo die Reise hingehen wird. Und ja, lass uns vielleicht nochmal auf Kevin Stöger zu sprechen kommen. Kevin Stöger, der ja, seit er da ist bei Borussia, einen sehr, sehr schweren Stand hat und der irgendwie nicht wirklich auf den Platz kommt. Der kriegt es meiner Meinung nach nicht hin, irgendwie in das System integriert zu werden oder der Kevin Stöger sein zu können, der er vorher in Bochum war. Auch da haben wir schon viel drüber gesprochen. Bei Bochum war das der Freigeist im Zentrum. Der ist er eben bei uns nicht. Der kann er bei uns nicht sein, weil wir ein anderes System, eine andere Formation spielen. Aber ich bin mir nicht sicher, wo die Reise da noch hingehen soll oder ob es da nicht wirklich sinnvoll wäre, sich im Winter von Kevin Stöger zu trennen. Was mich persönlich wirklich tierisch auf die Palme bringt, ist eben das, was wir gerade angesprochen haben. Kevin Stöger ist eigentlich jemand, der einen guten Schuss hat, der einfach mal aufs Tor schießen könnte und da siehst du überhaupt gar nichts von. Und was mich noch am meisten wirklich aufregt, sind seine Chipbälle, die er spielt. Jetzt in der kurzen Zeit, die er auf dem Platz war gegen Dortmund, hat er ja auch noch mal zwei, drei Bälle davon gespielt, wo du sagst, er versucht einen Chip auf Tabakovic zu setzen oder zu spielen, wo der den Laufweg dahin aber gar nicht anbietet. Also das war ein blinder Pass und das sind dann Situationen, wo du sagst, Mensch, da hast du offensiv mal den Ball und die wirfst du einfach so weg, weil er was Besonderes machen möchte. Und das kann ich einfach nicht begreifen. Und wie gesagt, ich will nicht schlecht über unsere Spieler reden, um Gottes Willen, aber ich kann mir da einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendwie nochmal was wird mit Kevin Stöger. Wie siehst du das?
Na, ist immer alles sehr kompliziert, was er macht. Ich frage mich, ob der Trainer das auch sieht und mit ihm mal drüber spricht. Es sind ja nicht nur die Fans, die das eigentlich sehen müssten, sondern auch ein Trainer. Und der müsste ihm eigentlich sagen: Ey, spiel den einfachen Ball, du kannst das doch. Deine Flanken sind herausragend, dein Schuss ist herausragend. Dann spiel doch einfach wirklich den einfachen Ball. Und das hat dann einen höheren Effekt, ne, als immer dieses um die Ecke gedacht, wie er es hat. Er scheint ja ein Verkaufskandidat zu sein, im Winter. Wir schauen mal, was passiert.
Ja, also Fakt ist auf jeden Fall, Im Winter wird was passieren, im Winter muss was passieren. Auch da haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Wir werden an der einen oder anderen Stelle nochmal nachlegen müssen. Und ich bin mir auch sicher, dass unser neuer Sportdirektor da aktiv sein wird, beziehungsweise wahrscheinlich auch heute schon aktiv ist im Hintergrund. Genau, jetzt nochmal ganz kurz auf das Spiel zurückblickend. Das Spiel war ja dann noch nicht zu Ende. Wir haben es eben schon angesprochen. Das Spiel endete 2 zu 0. Es gab dann aber nochmal eine Situation, die mich sehr geärgert hat. Und zwar ist dann spät in der Nachspielzeit, weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann es war, Holger, vielleicht hast du das gerade im Kopf, irgendwie 93. Minute oder so,
Das Tor, 97. ne?
ist dann das 2 zu 0 gefallen. Aber auch nicht einfach so, sondern das Tor ist gefallen, nachdem ein Offensivfoul von Haris Tabakovic gepfiffen wurde, der einen Zweikampf gegen ich weiß nicht wen geführt hat. Auf jeden Fall war es ein hoher, langer Ball, der zu Tabakovic flog. Und Tabakovic, wir wissen alle, ist ein großer Spieler, hat eine ordentliche Statur. Der ist nicht hochgesprungen oder nur ganz minimal hochgesprungen, um den Kopfball-Zweikampf zu führen und hat den weggepfiffen bekommen. Und als ich die Situation sah, dachte ich mir, was ist das jetzt schon wieder für eine Entscheidung von Jablonski? Weil da war überhaupt gar nichts. Da gab es kein Schubsen, da gab es kein Rempeln. Tabakovic stand einfach nur da. Der Dortmunder ist in Tabakovic reingerannt. Und ja, Tabakovic hatte auch den Arm am Körper. Also es gab da überhaupt nichts Verwerfliches. Auf jeden Fall gab es dann eben ein Offensivfoul. Und aus diesem Offensivfoul resultierte dann logischerweise ein Freistoß. Und dieser Freistoß wiederum, der ja, landete im Zentrum, wo es dann einen Zweikampf zwischen Niki Süle und einem Gladbacher gab. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es war, der den Zweikampf führte. Auf jeden Fall war das ein sehr hart geführter Zweikampf. Und bei diesem Zweikampf hatte Süle die Hand im Gesicht des Gladbachers. Konnte sich durchsetzen, hat den Zweikampf also gewonnen. Und ja, der Angriff nahm dann seinen Lauf. Und so war es dann eben Maxi Bayer, der dann das 2-0 schießen konnte. Und auch da dachte ich mir nur wieder, es gibt ganz klare Regeln, die besagen, ne, dass eine Hand im Gesicht ein Foul ist. Wie kann diese Situation jetzt nicht irregulär sein? Kannst du mir da weiterhelfen, Holger?
Nein, das war maximal dumm gelaufen für uns, wie so viele Aktionen. Schiri, wie gesagt, schlechte Leistung. Hat euch, wie eben schon gesagt, komplett auf den Video Assistance Referee verzichtet in diesem Spiel. Und der hat sich dann auch nicht mehr gemeldet. Und das war dann einfach nur noch die Kirsche auf der Torte, die nicht besonders gut geschmeckt hat am Ende. Ach ja, weißt du, also man ist ja total desillusioniert, was das Ganze angeht. Und am Ende, 97. Minute, also mir war es dann am Ende auch egal, weil das so maximal doof gelaufen ist, alles in diesem Spiel. Und
Klar, also auch da will ich jetzt wieder nicht sagen, wäre das Tor nicht gefallen, hätten wir dann noch einen Punkt mitgenommen. Also eher unwahrscheinlich, wenn man eben die vorherigen 96 Minuten sieht und was wir da offensiv auf den Platz gebracht haben. Aber nichtsdestotrotz hat mich das dann wieder tierisch geärgert. Keine Ahnung, vielleicht war ja auch, vielleicht gab es ja Netzwerkprobleme zwischen dem Kölner Keller und dem Schiedsrichter, dass der VAR überhaupt nicht funktioniert hat und er deswegen so entscheiden musste. Ich kann es ja nicht sagen,
hat er denn
aber es.
eigentlich, hat er sich einmal gemeldet in dem Spiel? Also gab es da einmal eine Situation? Ich kann mich jetzt nicht dran
Ich
erinnern.
könnte mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass der mal die Hand am Ohr hatte oder
Ja, vielleicht
irgendwas sagte.
war der gar nicht zugeschaltet und es hat gar keiner gemerkt.
Es kann natürlich auch sein, das wäre dann nochmal eine andere Erklärung, warum das vielleicht auch gar nicht überprüft werden konnte. Dann wären wir wieder bei dieser Tatsachenentscheidung, die wir eben noch
Genau.
besprochen haben.
Da
Aber
können wir uns
ja.
eigentlich nicht beschweren, ne? Eigentlich können wir uns dann nicht beschweren, weil es nämlich so gelaufen wäre. Ne, wie vor 10 Jahren. Ne?
Genau. Vielleicht war es ja ein Pilotprojekt. Und sie haben jetzt Argumente für den VAR gesammelt, weil die Gladbacher sich alle beschwert haben.
Ja, oder die ziehen gerade schon um, ne? Die ziehen noch nach, wo ziehen die hin? Nach Frankfurt,
Nach
ne?
Frankfurt,
Also
genau.
vielleicht haben die gerade die Koffer gepackt und haben gerade den Laster vor der Tür gehabt und die Schränke reingeschoben oder so.
Ja, genau. Ja, Netzwerkkabel war auf jeden Fall nicht im Switch und Telefon war auch nicht angeschlossen und von daher ging es leider nicht. Naja, na, immerhin können wir hinten raus nochmal ein bisschen lachen drüber, auch wenn das Ergebnis natürlich sehr, sehr unschön ist und die Spielleitung alles in allem auch alles andere als gut war. Aber wir werden es nicht mehr ändern können Und ja, sind dann jetzt eben an dem Punkt angekommen, wo wir sagen, es ist auch erstmal Pause und ich weiß nicht, wie es dir geht, Holger, aber ich bin aktuell einfach froh drum, dass jetzt mal 2 Wochen kein Fußball für uns stattfindet, dass es mal nicht drum geht, Mensch, was passiert jetzt im nächsten Spieltag schon wieder? Das nächste Spiel gegen Augsburg ist ja dann doch in Anführungszeichen in weiter Ferne, in 3 Wochen auf den Sonntag findet das statt und bis dahin werde ich jetzt erstmal schön die Füße stillhalten. Und freue mich einfach mal, dass 3 Wochen kein Fußball stattfindet.
Ja, das geht mir genauso. Die beiden letzten Spiele waren schon wieder 2 Tiefschläge. Und hätten wir jetzt die beiden Spiele erfolgreich gestaltet, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, boah, warum geht es nicht nächste Woche weiter? Jetzt ist es leider so, dass die übliche Niederlage in Dortmund zu besichtigen war, leider. Und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass die Mannschaft da steht, wo sie eigentlich stehen muss. Also von den Punkten her und vom Tabellenplatz sind wir, glaube ich, genau da und wir sind auch nicht besser und wir sind auch nicht schlechter. Wir haben nach wie vor 5 Punkte Entfernung vom Abstiegsplatz. Ich weiß nicht, was heute noch passiert, da kann sich das noch mal ein bisschen relativieren, aber
Die letzten 3 spielen heute alle noch.
ja, die spielen noch, ne? Aber wenn wir ehrlich sind, klar, die Mannschaft kann auch besser spielen, die kann auch mal auswärts in Mainz gewinnen, aber mit dem Personal aktuell sind wir einfach eine Mannschaft, die auf Platz 12 oder 13 steht. Das ist leider Fakt. Und das ist halt, ja, das ist halt so traurig, ne? Also, weil man ja auch dann doch wieder ein bisschen dachte, ja, komm, jetzt haben sie so und so viele Spiele nicht verloren. Und wenn sie jetzt nochmal wenigstens gegen Wolfsburg gewonnen hätten, dann hätte man die Klatsche gegen Dortmund auch so akzeptiert, ne? Jetzt hat sich das wieder so zusammengerüttelt und die rumpeln wieder so durch die Liga, wie in den letzten Jahren eigentlich auch. Also so eine Riesenverbesserung sehe ich jetzt nicht, aber ich bin jetzt auch nicht so der Taktikexperte. Vielleicht der Andi mal was zu sagen soll, ne? Dass es schon besser aussieht als unter Suane. Aber es kommt halt noch nicht so viel bei rum. Das ist halt schade.
Ja, aber auch das braucht ja Zeit. Also da haben wir gerade am Anfang beim Amtsantritt von Eugen Polanski viel drüber gesprochen. Der braucht ja erstmal Zeit, dass er da alles in die Köpfe der Spieler reinbekommt, dass sich gewisse Situationen dann auch mal etablieren können. Und du hast es gerade schon genau richtig zusammengefasst. Wir stehen aktuell da, wo wir eigentlich auch hingehören in dieser Situation. Wir hatten einen unfassbar schweren Start in diese Saison. Sind da weit hinter unserem eigentlichen Anspruch hergehinkt, haben dann eben nach dem Trainerwechsel diesen positiven Effekt gehabt, wo wir jetzt auch mal gut gepunktet hatten und hatten jetzt aber hinten raus eben mit Dortmund auch nochmal ein sehr, sehr schweres Spiel. Das kannst du natürlich auch verlieren. Das Spiel gegen Wolfsburg tue ich mir schwer mit, weil das musst du nicht verlieren, schon gar nicht so. Da war ja die Mannschaft irgendwie einfach gefühlt platt. Vor allem, wenn du dir jetzt mal anguckst, was Wolfsburg gestern gemacht hat. Die haben 4:3 zu Hause gegen Freiburg verloren. Die 3 Tore von den Wolfsburgern wurden von einem Spieler erzielt. Also ja, weiß ich nicht, ob du da zu Hause dann so unter die Räder kommen musst. Aber auch das werden wir nicht mehr ändern können. Jetzt gehen wir mit den 16 Punkten eben in die Winterpause. Wie gesagt, St. Pauli spielt heute gegen Mainz. Da werde ich auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf gucken. Das ist ja für Mainz auch schon ein 6-Punkte-Spiel, also definitiv. Ne? Mainz, die mit 4 Punkten hinter Heidenheim und St. Pauli stehen. Wenn die das Spiel heute verlieren, dann gehen die auch mit einem verdammt schlechten Gefühl in die Winterpause. Und Heidenheim spielt gegen den FC Bayern München. Also ja, auch da, ne? Die Bayern haben es am letzten Spieltag auch gezeigt. Die lassen dann doch auch mal Punkte liegen oder retten sich in der allerletzten Minute. Aber wenn das normal läuft, dann sollten die Bayern das Spiel auf jeden Fall für sich entscheiden und Heidenheim bleibt dann auf den 11 Punkten sitzen, sodass du dann sagst, du bist irgendwie mit 5 Punkten oder mit 4 Punkten Vorsprung auf die Relegation in die Winterpause gekommen und kannst dann im neuen Jahr darauf aufbauen.
Ja,
Es bleibt auf jeden Fall spannend.
das Wichtigste ist doch, dass wir die Punkte aufgeholt haben auf Köln, dass wir jetzt punktgleich mit denen sind, ne? Und dass
Absolut.
wir am Ende der Saison vor Köln landen. Das ist doch das Wichtigste.
Ja, wir haben ja noch ein Spiel gegen Köln, also die 3 Punkte, die holen wir uns dann ja auch nochmal. Also von
Genau.
daher gucken wir mal. Naja, in diesem Sinne, jetzt haben wir schon von der Winterpause gesprochen, würde ich sagen, Holger, verabschieden wir auch uns auch in die Winterpause. Ja, liebe Zuhörer da draußen, wir wünschen euch und euren Familien natürlich alles, alles Gute, ein besinnliches Weihnachtsfest und vor allem dann auch einen guten und gesunden Start ins neue Kalenderjahr 2026. Wir werden uns dann sehr wahrscheinlich nach dem Augsburg-Spiel wieder hören. Und ja, bis dahin, wie gesagt, alles, alles Gute, frohe Weihnachten und wie immer, liebe Grüße aus dem Saarland.
Schöne Grüße aus Münster, macht's gut, ciao.